Ja, hallo Leute, willkommen zum Online-Meeting bei JetzTV, beim Live-Chat. Also kein Todeschat, sondern ein Live-Chat, obwohl es ja um das geht, was eigentlich tot ist hier. Das hinter sich zu lassen, muss man sich ja nicht anstrengen, denn man gräbt ja auch die Leichen am Friedhof nicht wieder aus, sondern wenn sie da einmal sind, dann lässt man sie dort. Und so ist es mit all den Dingen, die aus unserer Vergangenheit so aussehen, als könnten sie das jetzt eines persönlichen Ausdrucks bestätigen. Aber in Wirklichkeit ist alles Illusion. Und auch wenn es sich noch so aufdrängt und so aussieht, als wäre es, ist es dennoch nicht real, also nicht wirklich. Und daher sind wir heute hier, um zu schauen, wie man seine Perspektive erweitern kann, von der Idee, jemand zu sein, zu dem Wissen oder der Gewissheit, was wirklich ist. Und ja, dafür sind wir heute hier und freue mich, dass ihr da seid. Weiß zwar nicht, wer und wie und wann, weil ich keinen Zugang habe zu dem, die da sind. Am besten wäre natürlich, ihr würdet euch auch als Bild zeigen, aber das soweit haben wir das, glaube ich, noch nicht gemanagt, dass das möglich ist. Denn eine Begegnung mit Bild ist nun noch mal eine ganz andere Form von Begegnung. Okay. Aber wir leben jetzt mit dem, was ist, und freue mich auf eure Fragen. Willkommen zum Satsang. Ja, heute Abend ist Bela hier, um uns zu unterstützen und Klarheit zu bringen in die Fragen, die ihr gestellt habt. Wenn sie nicht gut gestellt sind, dann wird sie die gleich wieder so stellen, als wären sie, als wären sie wirklich gut gestellt. Also macht's dir nicht zu schwer. Leben ist schon manchmal schwer genug. Aber im Live-Chat merkt man nicht mehr viel davon, dass es schwer sein kann. Und das ist ja das Gute. Deswegen machen wir das ja auch hier. Ja, diese sogenannte Reise zu dir oder vielmehr das Erkennen dessen, dass es keiner Reise bedarf, weil du schon da bist, vollzieht sich ja von dem Gesehenen und Erfahrenen, alles also mit den Sinnen erfassten Regionen hin zu dem, was nicht gesehen werden kann, nicht erfahren werden kann, keine Form hat und sich praktisch uns in unserer Entdeckung als direkte Erfahrung entzieht. Aber bist du in Kontakt damit, in bewussten Kontakt damit, mit der Qualität, als du in dir, dann spürst du die Wirkung davon und dann weißt du, ob es für dich ein Segen ist oder nicht. Und ich behaupte einfach, in Kontakt mit dem, bewussten Kontakt mit dem zu sein, was wir sind, ist ein Segen. Und es ist an dir, das auszuprobieren. Das heißt, da gibt es nicht viel zu tun, denn das, was du bist, muss ja nicht erworben werden. Dazu gibt es keine Distanz, also keine Entfernung, die überbrückt werden müsste. Und es gibt auch keine Qualifikation, die dafür notwendig wäre, um da zu sein, wo du gerade bist. Und da, wo du gerade bist, ist auch das, was du bist. Und interessanterweise auch darüber hinaus, weil es die Form transzendiert. Aber das gilt dann erst zu entdecken, wenn du Bekanntschaft machst mit der Qualität von dem, was ganz still ist oder nicht merkbar ist, bemerkbar ist, nicht fühlbar ist, nicht zu sehen ist, nicht zu hören ist, nicht zu berühren ist und so weiter. Und schmecken kannst du es auch nicht. Also es hilft dir kein gutes Dessert bei der Erkenntnis von dir, außer vielleicht, dass du sagst, okay, hier habe ich etwas kennengelernt, was wirklich cool ist, was mich entspannt, was ja Desserts auch teilweise können. Und ich schätze das so sehr, dass ich das immer wieder haben will. Und genau um das geht es auch in Bezug zu dem, was wir wirklich sind. dass wir einen Geschmack daran finden und dass es uns nicht einmal genügt, in Kontakt damit zu sein, sondern der Wunsch danach ist, dass es sich als dauerhaft erweisen möge. Ja, und dann ist die Frage an dich, wie weit bist du mit deinem Dessert gekommen?
Ja, es ist eine erste Frage und zwar schreibt Mirko: Hallo Muni, jedes Mal, wenn ich dir eine Frage stellen will, kommt in Erwartung auf die Antwort ein Schmerz auf. Und ich finde es auch gleichzeitig irgendwie sinnlos, eine Frage zu stellen. Beides ist sehr unangenehm. Und da gibt es dann noch den Teil, der es peinlich findet, sich zu öffnen. In Bezug auf dich tritt es sehr intensiv und verdreht auf, gepaart mit Aufregung. Diese Art der Aufregung und Nichtpräsenz kenne ich eigentlich nur aus der Zeit, als ich noch Kind war. Was ist hier los? Viele Grüße, Mirko.
Ja, hallo lieber Mirko, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du mit Merlin gerade beschäftigt bist. Und daher muss es dir eigentlich jetzt gut gehen. Na okay, also pass auf. Die Sache ist die, du hast es sehr schnell selbst erkannt. Vielleicht hast du es noch nicht erkannt, dass du es erkannt hast. Aber es spiegelt dir wieder, dass Anteile von deiner Kindheit noch nicht so weit erlöst sind, dass das nicht in dir gelöst werden kann. Dass du dich damit unangenehm fühlst, dass du denkst, du solltest gar keine Frage stellen, besser keine stellen, weil sonst, und das sonst ist deine Erfahrung aus der Kindheit. Und ich vermute, ich bin ja gerne Spiegel für viele, die sich daran erfreuen und auch andererseits daran abarbeiten, dass sie durch die Rolle, die ich einnehme, sich in der Rolle ihrem Vater gegenüber wiederfinden und dann natürlich die Tendenzen, die Themen hochkommen. Und es gilt, sich dessen bewusst zu machen und in Kontakt damit zu gehen, das gefühlsmäßig zu erlauben, also dass es da sein darf und sich immer wieder auf das Höchste auszurichten, sodass du mit dem umgehen kannst, was dich möglicherweise aus der Balance holt. Also es ist jetzt nichts weltbewegend Neues, was wir jetzt erforschen oder herausfinden müssen, sondern es ist eigentlich etwas, wie du ja selber siehst, Bekanntes, Altes. Und das ist grundsätzlich ja ein Segen, dass das auftaucht, was noch nicht erledigt ist. Denn sonst tragen wir das ja mit uns herum und das verhindert die Öffnung in das, was wir sind. So, warum dich also nicht als Kind empfinden und es diesmal zu erlauben? Denn die Reaktion früher war die, der Versuch, dem zu entkommen, also sich nicht wieder in eine Situation zu begeben, wie es damals war, weil dann die Idee war oder die zu empfinden war, damit komme ich nicht klar. So, heute bist du erwachsen und von daher ist es ein relativ leichtes im Verhältnis zu früher, diese Gefühle, diese Energien da sein zu lassen und sie nicht wegzudrücken und dann zu sehen, wie ging es dir damals. Und das gibt dir mehr Aufschluss darüber, wie es dir damals ging. Und dass es gut ist, sobald es auftaucht, das da sein zu lassen und damit dann zu erlösen. Denn diesen Raum hat dieses Thema bei dir früher nicht bekommen, so wie bei den meisten Menschen, bei denen die Themen immer noch aktuell sind. Es so ist, dass aus der Not heraus, das nicht ging, damit klarzukommen. Also musste es verdrängt werden. So, heute müssen wir das nicht mehr machen. Und von daher sei mit dem, was da auftaucht. Was Besseres kann nicht passieren.
Peter schreibt: Hallo Muni, Alles, was wir entwickeln, kultivieren oder transformieren wollen, basiert oder kommt aus der Ich-Persönlichkeit. Wie kann diese Ich-Persönlichkeit ihre eigene Unwirklichkeit erfahren?
Ja, indem du dich über das hinaus orientierst, was diese Persönlichkeit ist. Denn du sagst ja selbst, das kann sie nicht, von dem du dir wünschtest, dass es könnte. Und das bedeutet, sich einer Ebene zu öffnen, einer Qualität zu öffnen, die das möglich machen kann. Und das ist unsere wahre Identität, die, wenn wir in Kontakt damit sind, in uns die Bewusstheit in den Vordergrund bringt, sodass wir uns dessen bewusst sein können, was unsere Verhaltensweisen sind und was zu transzendieren ist und auch auf welche Weise. Die schnellste Form der Transzendenz ist die, dass keine Transzendenz passieren muss. Also die Kenntnis davon, ich bin das, was sowieso nicht das ist, was ich denke zu sein, sondern ich bin das, was transzendent ist. Und da ich das bin, und ich kann es ja auch nur sein, wenn ich es schon bin, denn werden kann man das nicht. Man ist ja schon zu etwas geworden, nämlich zu diesem menschlichen Ausdruck mit der Idee, dass darin eine Persönlichkeit ist. Also daraus kann nichts anderes entstehen, aber es kann die Erkenntnis kommen, ich bin eigentlich nicht diese Persönlichkeit. Also das heißt, wenn du dir dessen bewusst bist und es keine andere Möglichkeit gibt aus deiner Sicht, als die Qualität zu sein, also sie nicht zu erwerben, dann bedeutet es, das Beste wäre, sie zu sein. So, und das bedeutet, still zu sein und nicht irgendeiner Form der Persönlichkeit Raum zu geben für irgendeine Form von Ausdruck. Und das tust du, indem du still bist. Und wenn du still bist, dann wirst du dich erkennen als das, was du wirklich bist. Und das ist nicht die Persönlichkeit. Das ist das Allereinfachste, das Schnellste. Denn entweder sind wir es oder sind wir es nicht. Und das heißt, wenn wir es sind, sind wir es die ganze Zeit. Und dann besteht jederzeit Zugang dazu, es sei denn, du traust es dir nicht zu. Und das ist meist der Grund, weshalb wir in der Idee einer Persönlichkeit zu sein festhängen, weil wir es einfach nicht glauben, dass wir was anderes sind in Wirklichkeit. Also musst du es dir beweisen. Beweisen tust du es dir, indem du nicht so tust, als wärst du eine Persönlichkeit, denn die ist das ganze Tun. Die ist damit beschäftigt, so zu tun, als wäre sie eine. Und in Wirklichkeit ist noch nicht mal sie damit beschäftigt, weil es noch nicht mal sie gibt, die mit irgendwas beschäftigt sein könnte. Aber es erscheint so. Und in dem Moment, wo still ist, wo es wirklich still ist und du keinerlei Anstrengung unternimmst, die Person in irgendeiner Form auszudrücken oder zu unterstützen, erkennst du dich als das, was die Wirklichkeit ist. Aber das behaupte ich jetzt nur. Das heißt, du musst es für dich erforschen und aufhören, in irgendwas zu investieren, was nur in irgendeiner Weise zu einer Persönlichkeit führen könnte oder sie zu unterstützen könnte.
Olaf schreibt, wer erkennt, erkennt. Wer nicht erkennt, kreiert Welten und füllt diese mit Leben, wo Probleme entstehen, die gelöst werden wollen, aber nicht gelöst werden können, da es diese Probleme gar nicht gibt.
Ja, und wenn wir das noch ergänzen wollen, es gibt auch nicht den, der irgendwelche Welten kreiert oder Probleme sieht. Einverstanden.
Gisela schreibt, das ist lustig. Heute Vormittag ist bei mir eine kraftvolle Stille, auch am Mittag. Stunden später tauchte eine starke Aktivität auf. Das hat mich sehr irritiert.
Ja, das ist so, solange es noch unerledigte Tendenzen gibt und viel Energie im System zur Verfügung steht, dann geht diese Energie in diese Tendenzen. Also immer in die stärkste Energie, die im System ist, geht die stärkste Energie, die gerade im System aufgetaucht ist. Also das ist nicht verwunderlich. Und es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein und zu sehen, okay, da sind noch Tendenzen, da sind Mechanismen, sind Energien von Begierden, die irgendwo anders hin orientiert sind, als zur Wahrheit hin. Und dann ist das so. Also wach zu sein und das nicht zu erlauben und still zu bleiben, so wie am Vormittag schon dir ja widerfahren ist, dass du dich in Stille befunden hast. Und du hast ja nicht geschrieben, dass du es nicht schätzt. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass du es schätzt. So, also schau, was es ist, was dich da noch rausziehen kann. Und wenn du das erledigt hast, dann ist nur noch Stille. Als Basis für jegliche Form von Ausdruck dir. Und jeglicher Ausdruck kann die Stille ja nicht stören. Ja, haben wir Pause. Endliche Erholung. So, also ich will noch mal die Zeit nutzen, um noch mal was zu dem zu sagen, was der Mirko gefragt hat. Und zwar, dass eben eine Erwartung eine Antwort ist und dann ein Schmerz auftaucht. Und dann taucht die Idee auf, es ist sinnlos, gleich wirklich eine Frage zu stellen. So, und das kommt daher, dass die Fragen, die du früher gestellt hast, Mirko, keinen Widerhall gefunden haben in dem, der sie beantworten soll. Und das heißt, du hast dann irgendwann aufgegeben und hast keine Fragen mehr gestellt. Davon gehe ich aus. Weil es eben dir so wie jetzt sinnlos erscheint, überhaupt eine Frage zu stellen. Damit nicht wieder ein Schmerz auftaucht, dass du wahrscheinlich in der Frage nicht gesehen wurdest oder vielleicht wurdest du, sagen wir es vorsichtig, niedergemacht, dass du nicht okay bist, so wie du fragst oder überhaupt wie du bist. Und das führt dann dazu. Ja, und dann fällt es auch schwer, eine Frage zu haben, geschweige denn sie zu stellen. Das ist durchaus nachvollziehbar. Okay, soweit dazu noch mal.
Richard schreibt, Hallo, ich bin neu hier. Ich wollte mal fragen, ob man die Erleuchtung automatisch erreicht, wenn man sein Ajna-Chakra öffnet. Ich lerne zum Beispiel durch eine Augenbinde zu sehen und es funktioniert etwas.
Nein, auch bei einer Öffnung des Ajna-Chakras ist lange nicht gesagt, dass dann die Erleuchtung folgt. Es gibt ja noch eins oben drüber, das Kronenchakra. Und auch das ist nicht gesagt, wenn sich das öffnet, dass das gleichzeitig zur Erleuchtung führt. Das heißt also, es würde vorsichtig sein und mich nicht groß auf die Zentren fokussieren, denn wir machen das ja aus einer Perspektive von Nichtverwirklichung, also in der illusionären Perspektive, versuchen wir, irgendwelche Veränderungen in uns zu bewirken, die dann dazu führen soll, dass die Persönlichkeit transzendiert wird. Um das wirklich zu können, müssten wir viel mehr wissen, als wir wissen. Und das werden wir nie wissen. Denn es muss sich alles, das, was ist, entfalten, weil wir es einfach so nicht hinbekommen würden. Das heißt also, deine Orientierung müsste mehr ausgerichtet sein auf universelle Qualität und nicht auf ein Zentrum. Denn das ist ja auch das Zentrum der Manipulation. Und wenn das dein Thema ist, wird sich das auch als manipulativ erweisen. Es ist nicht nur das des Sehens, sondern auch des Willens. Und insofern vorsichtig, was man kreiert, wenn man sich nur auf einen Aspekt besinnt. Also lieber auf die gesamte Transzendenz und die Öffnung in das, was du wirklich bist, die wird in dir alles in der Weise bewirken, wie es für dich stimmt.
Olaf schreibt, wer seinen Schatten nicht integriert, ist gezwungen zu projizieren. Kann man daher sagen, dass die Menschen, die ihre Schatten verdrängen, ausschließlich projizieren?
Ja, das kann man sagen, muss man sogar sagen. Aber selbst wenn die Schatten erlöst sind, ist noch lange nicht gesagt, dass dann nicht weiter Verdrängen passiert, beziehungsweise Projizieren passiert. Das Projizieren passiert. Denn solange es eine Ich-Identität gibt oder die Idee einer Ich-Identität, wird projiziert. Aus der Sicht der Persönlichkeit, auch wenn die Schatten transzendiert wird, ist immer noch die Einschränkung einer Persönlichkeit, dass da jemand ist, der mittels bestimmter Eigenschaften, denn die Eigenschaften allein sind ja dann damit noch nicht aufgelöst, dass man seine Schatten transzendiert, dann eben auf der Ebene eine freiere Projektion hat, sagen wir es mal so, eine, die nicht so sehr bindet und nicht so stark projiziert, aber nach wie vor. Und bis das Ich sich verschwindend schnell aufgelöst hat, beziehungsweise nicht ist, also als nicht existent erkannt ist, ist das Leben, besteht das aus einer Projektion. Also beinahe alle Menschen projizieren ihre eigene Welt, die eigene Interpretation von dem, wie die Welt ist. Seien es nur Bereiche, wo es um einen Geschmack geht, dass man einen bestimmten Geschmack hat. Und da wird natürlich die Erwartung da hinein projiziert, dass der dann auch bedient wird. Und so weiter.
SD schreibt, gibt es nur das hier oder gibt es noch... Zurzeit leider nicht erreichbar.
Ja, sorry.
SD schreibt, gibt es nur das hier oder gibt es noch etwas anderes, also nach dem Leben? Vielleicht wird man als Alien wiedergeboren.
Du bist ja ein Alien, also wenn du das als Außerirdischen bezeichnest, wer weiß, wo du hergekommen bist oder woher die Menschheit kommt oder was auch immer, wissen wir alles nicht. Ja, es gibt nur das Hier und es gibt jenseits von dem Hier kein anderes Hier oder nicht mehr Hier. Das ist nach dem Tod für dich nicht erfahrbar, was sich hier ausdrückt. Das heißt, genieße das Leben jetzt, befreie dich jetzt, solange es noch kannst.
Richard und Olaf bedanken sich und Heike T. schreibt, hier ist gesehen worden, dass etwas, ich nenne es mal eine Energie, mich ins Denken ziehen will. Seitdem muss ich nicht mehr weiterdenken, wenn nicht notwendig. Aber die Gefühle sind stark.
Das scheint mir ein bisschen widersprüchlich zu sein. Vielleicht kannst du das nochmal besser erklären mit dem Denken. Weil es erscheint ja erst, wenn du sagst, es zieht mich ins Denken, dann hat man das Gefühl, das ist, bekommt dir nicht gut. Und dann bezeichnest du es aber prinzipiell als gut, dass du darauf nicht eingehst oder nicht eingehen musst. Keine Ahnung. Bitte nochmal deutlicher.
Laria schreibt, guten Abend Moni, wie wird gemerkt, dass das Ich und das ganze Bewusstsein sich als Illusion herausstellt. Da ist ja keiner mehr da, der das bemerken könnte. Also wie kann das gewusst werden?
Ja, sehr gute Frage. Das ist wahr, da ist nicht nur keiner mehr da, sondern es ist überhaupt niemand da, jemals gewesen. Von daher ist auch nicht ein jemand, der sich einer Sache gewahr ist, sondern es ist eine unpersönliche Qualität. Bezeichnen wir sie einfach mal nur als das und nicht noch konkreter. Eine Qualität, die nur registriert, was ist und das nicht interpretieren kann und auch keinerlei Entscheidungen treffen kann, sondern da ist nur das Registrieren von dem, was ist, sonst nichts. So, das heißt also, wir brauchen niemanden, der da ist, um zu wissen, was ist. Das ist das Spannende. Und je mehr du dich löst von dieser Warte, der Perspektive, der Persönlichkeit und ein Stück weit nach hinten trittst, kannst du das auch sehen, dass da nur noch das Sehen von dem ist, was da ist und keine Identifikation mehr mit dem, was gesehen wird. Und denn durch eine Identifikation mit etwas, was gesehen wird oder erfahren wird, entsteht ja die scheinbare Idee eines persönlichen Ichs. So in dem Moment, wo du sozusagen einen Schritt zurücktrittst, machst du schon möglicherweise die Erfahrung, dass du das nicht bist, was gesehen wird. Und das ist so der erste Schritt. Du bist nicht das, was gesehen wird. Und dann fragst du dich, wer ist denn das, der das sieht oder das wahrnimmt? Und das sind dann Ebenen, die du nicht mehr wirklich mit Worten erklären kannst, aber die sich dir erschließen, sodass in dir eine Qualität sein muss, auch in der Persönlichkeit, die über die Persönlichkeit hinausgeht und die das einordnen kann, dass das, was sich ausdrückt, und zwar die ganze Zeit, eigentlich immer jenseits der Person ist. So, und je mehr du dann siehst, dass das Ich, was da gesehen wird, eigentlich nur etwas ausführt, was es selber nicht bestimmt, dann bist du in der Position, dass du siehst, aha, okay, es ist weder ein Ich da, noch ist jemand da, der irgendwas bemerkt. Aber Bemerken geschieht und das wird bemerkt, aber nicht von einem jemand. So, jetzt haben wir dasselbe nochmal mit etwas anderen Worten erklärt. Gut. Ja, Heike.
Ja, Heike schreibt, der Chat gibt es nicht vernünftig her, dass ich mich vernünftig ausdrücken kann.
Ja, ich habe mir gerade den Text nochmal geholt jetzt, um zu sehen, ob ich nicht doch daraus schlau werde. Danke, das habe ich gerade auch gesehen. So, also es gibt eine Tendenz in dir, Heike, die dich ins Denken ziehen will. Das sind die Muster aus der Vergangenheit, die nun mal eben dazu geführt haben, dass da nicht genügend Klarheit war, sodass das eine Energie ist, die dich dazu bewegt, dass du dich im Denken wiederfindest, sagen wir mal so. Weil denken kann ja niemand, da ist ja niemand da, der das könnte. So, und dann sagst du, seitdem muss ich nicht mehr weiterdenken, heißt, dass du siehst, dass es eine Energie ist, die das macht, sondern nicht du. Und dann musst du nicht weiterdenken, weil selbst wenn Weiterdenken passiert, dann ist es eine andere Qualität, nämlich diese Energie, die du als neutral betrachtest. Und dass du dann auch nicht mehr weiterdenken musst, wenn nicht notwendig. Wenn notwendig, übernimmst du wieder die Regie, so klingt das ein bisschen. Aber die Gefühle sind stark, heißt, wenn ich das so interpretiere, das Denken ist nicht mehr dein Problem, aber die Gefühle eher, die ziehen dich raus. Und da müsstest du schauen, dass du einen Zugang findest dazu, dass du dich von ihnen nicht überfrauen lässt. Und vielleicht bist du eine Verdrängerin gewesen von Gefühlen und musst dich daran gewöhnen, sie nicht mehr zu verdrängen. Und denn wenn du sie verdrängst, werden sie irgendwann so stark, dass du dann dich ihnen gar nicht mehr zu öffnen traust. Und das ist nicht so gut. Okay, und du kannst dir aber damit helfen, wenn die Gefühle so stark sind, dich zu fragen, wer sieht das oder wer empfindet diese Gefühle? Dann bist du losgelöst von den Empfindungen und das hilft. Okay, gut, ich stehe wieder zur Verfügung, Bela.
Genau, ich ziehe nochmal Heike vor, weil sie nochmal was geschrieben hat. Okay. Seitdem erkannt wurde, dass ich nicht der Denker bin, sind die Gefühle übermächtig, obwohl ich ja auch nicht die Gefühle bin.
Ja. Okay, das ist doch klar ausgedrückt, nachdem du sagtest, du kannst es nicht ausdrücken. Ja, es ist eine Taktik von sogenannten Denkern oder von Menschen durch das Denken, sich von den Gefühlen abzulenken, also sie zu verdrängen. Und wenn dann das Denken nicht mehr bedient wird, sondern nur so nebenher läuft oder gar nicht mehr so stark im System auftaucht, dann kommen die Gefühle, die die ganze Zeit da waren und mit Gedanken verdrängt wurden, an die Oberfläche. So, und das ist ja, wie ich auch vermutet habe, dass du eben die Gefühle in deinem Leben nicht bedient hast in der Weise, wie es erforderlich gewesen wäre, dass du jetzt Ruhe hast davon. Also heißt es, du musst dich dafür öffnen, dass Gefühle da sind, dass sie zum Leben gehören. Und sie sind ja auch eine Notwendigkeit, indem sie uns auf das hinweisen, was für uns wichtig ist, also für Entscheidungsfindungen wichtig ist, was uns bekommt und was uns nicht bekommt und so weiter. Also in was wir investieren und was wir besser lassen. Denn die Gefühle geben uns da mehr Aufschluss als das Denken. Das Denken ist ja nur, wie soll man sagen, der Versuch, eine Persönlichkeit zu etablieren und sie am Leben zu halten und mit allen möglichen Tricks zu stützen und entsprechend zu kontrollieren und. Ein Ich zu manifestieren, was dann immer wieder bestätigt werden soll. Ja.
Mirko schreibt, korrekt, aber das mit dem fehlenden Widerhall kam dann ja in der Interaktion zu dir, auch der Schmerz. Und da wurde es für mich schwierig zu beurteilen, was Vergangenheit und Gegenwart ist.
Ja.
Ich weiß, dass du mir nicht korrekt sagen kannst, woher es kommt, das kann nur ich. Jedoch würde ich es trotzdem gerne wissen. Gleichzeitig ist da eine Angst davor da und weiterhin das Gefühl der Sinnlosigkeit des Fragens. Das dürfte ein Schutz sein. Da ist als Schutz ein Widerstand gegenüber einem bedingungslosen Ausdruck meinerseits da. Haut mich jetzt nicht von der Erfahrung her vom Hocker. Nicht vom Hocker.
Nicht vom Hocker. Okay. Ja, also wir sind uns ja weitestgehend einig, das entnehme ich dem, was du geschrieben hast. Vor allem, dass da ein Schutz ist, ein Widerstand gegenüber einem bedingungslosen Ausdruck. Das heißt, du kannst nicht aus deiner Sicht so sein, wie du bist, weil sonst widerfährst du das, was du dann empfindest, wenn du mir gegenüber irgendeine Frage stellst und das dann nicht tust oder nicht traust. Aber das sind Aspekte, die eben ebenso aus deiner Kindheit kommen, die auch mit mir nichts zu tun haben. Es ist eine Projektion des Erlebens von dir. Und zwar ist das ein Aspekt, der im Unterbewusstsein von dir erfahren wurde. Das heißt also wahrscheinlich wegen des Schmerzes so verdrängt, dass du denkst, du hast keine Kenntnis davon. Aber da du darauf ja so reagierst, obwohl ich mich dir gegenüber ja nicht so verhalte, korrigier mich, wenn das falsch ist, heißt das, das ist eine alte Kiste. Und eine alte Kiste heißt, du hast in dem Setting, über das wir jetzt sprechen, aus deiner Kindheit bestimmte Erfahrungen gemacht, die jetzt in Verbindung mit jemandem, der eine ähnliche Rolle einnimmt, wie derjenige, dem du das gegenüber so erlebt hast, Also jemand, den du für wert hältst, dir eine Frage zu stellen, aber du denkst, naja, der wird mich sowieso wieder in die Pfanne hauen, wenn ich das tue, oder ich empfinde mich dann wieder als jemand, der nicht okay ist, wenn er die Frage stellt, oder die Frage ist nicht okay, was auch immer. So, und das Gute ist ja, dass dich jetzt die Erfahrung an sich, die du jetzt hier machst, nicht vom Hocker haut. Das heißt, dann könntest du dich doch diesem Gefühl von dich nicht wohlfühlen oder nicht gesehen werden wollen oder nicht eine Frage stellen, um dich zu exponieren, könntest du dich doch dieser Erfahrung und diesen Schwierigkeiten, die da auftauchen, jetzt stellen und sie spüren und da sein lassen. Und das wäre gut. Und dann wirst du sehen, dass es ein altes Ding ist, denn alle Gefühle, die in uns auftauchen, sind alt. Die kommen alle aus dem Friedhof. Nichts von dem, was wir in der Regel in einem solchen Szenario für uns erfahren, kommt von jetzt. Das ist alles alter Kaffee. Aber ausgelöst, und das ist ja das Gute, dass es ausgelöst werden kann durch Situationen, die ähnlich sind. Und das ist die Chance, sich davon zu befreien. Also bestens, alles bestens. Okay.
Alexandra schreibt, guten Abend und vielen Dank. Könntest du etwas zu Suizid sagen?
Oh, da ist natürlich ein so weites Feld, da könnten wir jetzt die Frage bis zum Ende des Satzes versuchen zu beantworten. Kannst du das konkreter, bitte konkreter machen? Klar, gibt es viel dazu zu sagen. Gut, lass uns einfach schon mal weitergehen und dann schauen wir gleich, kommen wir wieder drauf zurück, wenn da nochmal eine konkretere Frage auftaucht.
Minute 001. Das Ich wunderbar trainiert über Jahre. Kulturell, familiär, individuell und so weiter. So ist es. Okay. Das Erfahren, dass dieses Ich stufenweise immer mehr entleert, hilft meinem Bewusstsein. Fragezeichen.
Ja, das musst du für dich schauen, ob das deinem Bewusstsein hilft, beziehungsweise dem Sein, so dass du dich als Qualität wahrnehmen kannst oder die immer mehr und mehr zunimmt, indem du nicht eine Identität befestigst, die ja gar nicht in Wirklichkeit existiert. Und das braucht ja einen unglaublichen Aufwand, um das zu bewirken. Also in dem Moment, wo du damit aufhören kannst oder es sich reduziert, ist es so, dass du merkst, dass das für dich einen Vorteil hat. Und ja, wir könnten natürlich sagen, das, was einen Vorteil davon hat, ist das Bewusstsein. Bewusstsein freut sich über diese Dinge, freut sich darüber, dass es zu irgendwelchen Eigenschaften kommt, die Menschen ausdrücken müssen, und dann freut sich auch wieder drüber, wenn die erkannt und aufgelöst werden. So ist es halt. Also was freut sich dann als Aspekt von Bewusstsein? Die Bewusstheit, das ist die Qualität, die nicht die einschränkenden Eigenschaften einer Persönlichkeit zum Ausdruck bringt, sondern das ist die Bewusstheit über die Dummheiten, die Menschen ausdrücken. Das freut sich dann über die Weisheit, die dann auftaucht.
Olaf schreibt, eine letzte Frage. Ist es normal, dass andere Menschen einem aggressiv und in Abwehrhaltung entgegentreten, wenn man selbst innerlich leuchtet?
Als normal würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber dass es sehr häufig passieren kann, ja. Nicht jeder ist für diese Öffnung offen und will sich nicht vor Augen führen, dass er eigentlich zu ist. Und das verkauft man dann ziemlich teuer, indem man sich dagegen wehrt, dass einem das bewusst werden kann. Also das heißt, wenn man jemand anderem liebevoll begegnet, bedeutet das nicht, dass man damit die Welt erlöst, sondern es kann zu einem massiven Konflikt kommen. Insofern ist es gut zu wissen, wem gegenüber man was oder wie äußert. Und am besten leuchtet man vor sich hin und begibt sich nicht in die Lage, dass man jemandem etwas mitteilen will als Qualität, die man in sich selbst ausdrückt, wenn er nicht danach fragt, beispielsweise. Aber ja, diese Erfahrung wirst du gemacht haben und das ist durchaus so, dass das immer wieder passieren kann. Also damit klug umgehen mit dieser Qualität. Es ist ein Diamant, es ist ein Schatz, den man hüten sollte und den zeigt man nur denen, die es auch wert sind, also die eine Wertschätzung haben für das, was sie selber sind.
Richard schreibt, ich liebe es zu meditieren und manchmal erscheinen dabei Visionen, wobei das Ich-Empfinden dann verschwindet. Und wenn das Ich dann wieder ist, erinnert es sich an die Vision. Ist das der Weg?
Nein, ein Weg mit Vision ist nicht wirklich ein Weg, wobei es sein kann, dass welche auftauchen und die lässt man dann auf und wieder abtauchen, kümmert sich nicht drum, denn Vision ist nicht ein Indiz für Freiheit, sondern das Verschwinden der Idee, jemand zu sein, das ist das Indiz für Freiheit. Und dass du still wirst, immer mehr still wirst und andere dann in deiner Gegenwart ebenso. Also Vorsicht mit Visionen, die Idee ist nämlich die, dass man sich dann dadurch definiert und dann bestimmte Visionen als Idee im Sinn hat, die dann darauf hindeuten, was oder wie frei man dann ist oder wie weit man dann ist. Das Ich-Empfinden verschwindet dann möglicherweise, wie du geschrieben hast, aber das ist trotzdem nur eine Vision, also eine Projektion aus dir. Und das ist nicht real. Und es ist wichtig, sich auf das zu besinnen, was real ist. Und das bist du und das ist nicht irgendwo anders oder nicht irgendeine äußere Form von Ausdruck, sondern eine innere Form von Qualität, die, wenn sie dann in dir selbst bewusst wird, eine ganz andere Dimension hat als irgendwelche äußeren Objekte. So, und dass die scheinbare Entstehung eines Ichs entsteht dadurch, dass eine Beziehung zu Objekten im Außen aufgebaut wird. Dass Objekte auch Menschen, auch Visionen, Erfahrungen und so weiter. Und wenn wir die dauernd bedienen, dann bedienen wir die Beziehungsmechanismen einer Ich-Identität, also einer Illusion. Und das ist wichtig für die Befreiung oder für die Erkenntnis von dir selbst, aus diesen Beziehungskisten auszusteigen, zu sehen, dass du nicht jemand bist, der in Beziehung zu irgendwas gehen könnte, weil es keine Beziehung gibt, weil es nur ein einziges gibt und das bist du. Und in dieser Qualität gibt es keine Beziehung. Das heißt, man muss sich von der Anhaftung an Objekte lösen. Und wenn deren Bedeutung für einen selber sehr wichtig sind, dann ist es schwer, sich davon zu lösen. Also muss man aufpassen, dass man sich möglichst nicht darin verliert.
Jeanette schreibt, hallo Moni, also das Beste, was ich tun kann, wenn ich dich richtig verstehe, ist mich so anzunehmen, wie ich bin und nicht gegen mich selbst zu kämpfen.
Ja, hallo Jeanette. Das Beste würde ich anders so jetzt formulieren, deinen Satz. Das Beste, was du nicht tun kannst, ist, das Annehmen geschieht, wie du bist und nicht ein Kampf gegen dich selbst stattfindet. Ja, das heißt also deswegen die andere Formulierung, weil du es ja nicht tun kannst. Annehmen selbst geschieht auch nur so, wie alles andere auch geschieht. Aber wenn es geschieht, ist es prima und dann freu dich drüber. Dann ist die Frage, wer freut sich drüber? So, und wenn das Bewusstsein versteht, dass es ihm besser bekommt, dass es nicht kämpft, wird es aufhören zu kämpfen. Manchmal braucht es dafür Argumente oder es braucht Erfahrungen, die darauf hindeuten, dass es besser wäre, nicht zu kämpfen. Denn die Dinge sind, wie sie sind. Die Erfahrungen, die auftauchen, die sind, wie sie sind. Da hilft nicht, dagegen zu kämpfen, sondern zunächst mal zu sehen, aha, das läuft. Und dann zu schauen, was hat das mit mir zu tun? Weshalb kämpfe ich dagegen? Oder weshalb kämpfe ich gegen mich? Was gibt dir das? Oder was ist der Grund? Und dann gibt es möglicherweise eine Entscheidung, die dann passieren kann, die auch du nicht triffst. Glücklicherweise bist du auch mich in der Not, selber eine treffen zu müssen, weil Gedanken eben, weil Entscheidungen einfach geschehen und nicht von dir kommen. Ja, okay.
Heike schreibt, ja, danke, war ab und an in Köln im Satsang bei dir. Ja, komme mit den wechselnden Gefühlen aktuell nicht klar. Es ist anstrengend.
Ja, schau, woher diese Gefühle möglicherweise kommen. Und dass sie jetzt so stark sind, heißt ja, das wurde ja auch schon erwähnt, dass sie wahrscheinlich früher verdrängt wurden. Sonst können sie sich nicht so aufsummieren, dass sie so auf sich aufmerksam machen. Also ist wichtig, eine Bereitschaft, dass eine Bereitschaft in dir ist, dich den Gefühlen zu öffnen. Und das ist ja das Geschenk, dass du nicht mehr im Denken verloren gehen kannst, wie du ja selber sagtest, auch wenn auch mit anderen Worten, und jetzt dich den Gefühlen widmen kannst. Das ist doch toll. Klasse arrangiert. Nicht beides auf einmal, nicht auch noch das Denken, weil die Gedanken ja versuchen, dass die Gefühle nicht sind, jedenfalls nicht die unangenehmen. So, schau einfach, wie es ist, wenn du nicht dagegen angehst, also wenn du denen den Raum gibst, denn sie brauchen, Gefühle brauchen Raum dafür, dass sie da sein können und sich auflösen. Ja, Bela.
Alexandra schreibt, mein kleiner Bruder soll sich heute das Leben genommen haben, obwohl er Anfang 50 und voller Pläne war. Und das macht so gar keinen Sinn.
Was heißt das? Er soll sich heute das Leben genommen haben. Hat er? Aber wenn das so ist, das ist schrecklich. Und so etwas passiert nur, wenn sich das aufhäuft. Das heißt also, die Sichtweise, die du dein Bruder gegenüber hattest, dass er voller Pläne und so weiter und gar keinen Sinn macht, hat nicht mitgeteilt, wie es ihm ging. Das hat er mit sich selber ausgemacht und man nimmt sich nur dann das Leben, wenn es wirklich nicht mehr aushaltbar ist und keine andere Perspektive mehr gesehen werden kann. Aber das kommt nicht durch ein Ereignis, sondern das baut sich über Jahre auf, muss immer wieder da gewesen sein. Also wurde es übersehen von dir und von eurer Familie. Oder er hat sich gut getarnt. Das von dir kam ja die Frage, ob man was zu Suizid sagen kann. Also ich finde es legitim, wenn jemand sich das Leben nimmt, wenn er bewusst ist und sagt, ich halte es nicht aus, ich habe alles probiert, ich krieg's nicht hin. Und es passiert nicht einfach nur zufällig. Und wenn es ansteht, wird es so sein. Da kann man selber überhaupt nichts dran machen oder ändern. Auch wenn man Hilfe suchen würde, würde man sie dann, wenn es ansteht, dass ein Suizid passiert, würde man die nicht annehmen können. So, und es ist wichtig zu wissen, dass es seine Entscheidung ist, ob man jetzt davon ausgeht, dass man überhaupt was entscheidet oder nicht. Gehen wir mal davon aus, man kann was entscheiden. Dann darfst du dich dafür nicht verantwortlich fühlen. Aber du kannst dich natürlich fragen, inwieweit du für deine Familie da gewesen bist und ob es überhaupt möglich war, für sie da zu sein. Also schau dir an, was es mit dir macht, dass das passiert, dass jemand aus deiner Familie, jemand so nah und noch dein kleiner Bruder ein Nein zum Leben hat. Zu allen und dann auch praktisch zu dir, zu all denen aus der Familie, zu der ganzen Welt. Und das ist keine leichte Entscheidung, so etwas.
Mukunda schreibt, was empfiehlst du zur Integration von Wut und Hass?
Ja, die Akzeptanz wäre gut, wenn sie da ist. Und du fragst es ja, damit müsste ja eine da sein, indem du dich damit auseinandersetzt. Und ja, zu schauen, der Hass und die Wut richten sich ja in erster Linie oder meistens nach außen, aber auch gegen sich. Und da gilt es zu schauen, was dein Bild von dir ist, dein Selbstbild ist, wenn es dir darum geht, dass du davon betroffen bist, um zu sehen oder um das zu integrieren. Und das heißt, das sind ja sich wiederholende Erfahrungen, die man macht, die dann dazu führen, dass es Wut und Hass gibt. Also heißt es zunächst mal zu sehen, wie sie entstehen und was der Grund dafür ist aus deiner Sicht, wie du bist und wie du dich einordnest in Bezug auf die Notwendigkeit, jetzt endlich mal für dich einzustehen oder sogar so weit zu gehen, andere zu hassen. Die beste Integration für alles, was Menschsein und menschlicher Ausdruck ist, ist, sich seiner wahren Identität zu widmen. Und da kommst du in die Entgrenzung von der Persönlichkeit, die ja, wenn sie in Wut und Hass besonders engagiert ist, ja nur eine Einbahnstraße ist. Und es ist wichtig, ein universelles Sehen zu haben, also was über die Persönlichkeit hinausgeht, um die Zusammenhänge zu erkennen, zu sehen, in welcher Not man ist und die sich anzuschauen, da sein zu lassen und zu erlösen. Und wenn das nicht reicht, dann ist es gut, dem Ausdruck zu verleihen, indem man die Energie irgendwo rauslässt. Also nicht gegen jemanden geht, aber gegen vielleicht die Matratze mit dem Tennisschläger oder in einen Kampfsport Verein geht, das hilft, erstmal in Verbindung mit dieser Energie zu kommen und dann zu sehen, wie zerstörerisch sie sein kann und wie befreiend es sein kann, wenn man sie zum Ausdruck bringt, weil es ist ja eine Energie, die wir eigentlich brauchen für einen stimmigen Ausdruck. Der braucht auch Energie und die ist natürlich, wenn man mit Wut und Hass zu tun hat, dort gebunden.
Olaf schreibt, also schon unter dem Radar bleiben. Danke.
Ja, das man kann es nicht grundsätzlich so sagen, nur es ist gut, den Wert davon so zu schätzen, dass man ihn nicht einfach Beschimpfungen aussetzt oder Erniedrigungen aussetzt oder Kritik aussetzt, sondern eben schaut, wann stimmt was für mich, was will sich ausdrücken und stimmt das jetzt? Also wird das jetzt eine Missionarsaktion oder ist da auf der anderen Seite eine Resonanz zur Wahrheit und die Fähigkeit, damit umzugehen, das zu schätzen und für sich zu nutzen? Das heißt nicht prinzipiell sich immer zu verstecken, sondern auch anderen schon auch die Meinung zu sagen, wenn es ansteht.
Mukunda schreibt, bei der Frage, wer bin ich, scheint oft eher eine Art mentale Distanzierung oder Abspaltung von den Inhalten zu geschehen.
Ja, gut, dass du siehst. Und das bedeutet, dass du eher dann auf Antworten wartest, als einfach zu sein. Denn darauf zielt die Frage ja ab, wer bin ich? Zielt darauf ab, wer bin ich eigentlich wirklich? So müsste sie eigentlich heißen. Und zu schauen werde, was ist denn dieses Ich, um dann zu sehen, es gibt es ja nicht wirklich. Und was ist anstelle dessen, was ich eigentlich dann wirklich bin, wenn ich das Ich nicht sein kann? Und dann ist keine Art mentale Distanzierung oder Abspaltung zu sehen, sondern dann ist das Ruhen im Sein. Und da du sagst, dass es eine Abspaltung von den Inhalten geht, dann sieht es ja so aus, als würdest du dann dir mentale Erklärungen geben als Antwort auf die Frage, wer bin ich?
Mirko schreibt, nein, du hast dich mir gegenüber nicht unfair verhalten. Ich habe es nur so erfahren, weil es sich meiner Einschätzung nach irgendwie energetisch aufdrängt. In Bezug auf meinen Vater hatte ich derartige Erfahrungen in Bezug auf Fragen nicht. Zumindest ploppt da jetzt nichts Konkretes auf. Dennoch ist diese Energie jetzt da. Du meinst, darin zu verweilen heilt.
In jedem Fall, denn du bist dir ja dann nicht ausgeliefert, wenn es dir gelingt, ganz bewusst damit zu sein. Es muss jemanden gegeben haben, der ja eine Wirkung auf dich hat haben müssen in der Vergangenheit. Das muss nicht unbedingt dein Vater gewesen sein, das kann jemand anders aus der Familie gewesen sein oder aus der weiteren Verwandtschaft oder ein Lehrer vielleicht sogar. Die muss diese Erfahrung gemacht haben, sonst könnte sie nicht ausgelöst werden. Sie ist ja jetzt als Projektion in dir präsent. Du sagtest ja, ich habe das dir gegenüber nicht ausgedrückt. Aber es muss jemand als Stellvertreter für mich oder für den ich jetzt Stellvertreter sein soll, in dir ausgelöst haben. Sonst wäre das jetzt ja gar nicht da, das Thema. Ist ja nicht, dass plötzlich aus dem Nichts ein Thema aufploppt, was vorher nicht existiert hat. Das gibt's nicht. Unmöglich. So, kommen wir zur Sache. Es könnte auch sein, dass es eine Frau war und die ähnliche Eigenschaften wie ich hatte oder deine Mutter war und dich das nur daran erinnert, wenn irgendeine Form von Teaching stattfindet oder die Wahrheit ausgedrückt ist oder eine bestimmte Energie von Power im Raum ist, dass es das in dir dann auslösen kann. Aber sie anzuerkennen ist wichtig und das ist ja die Basis dafür, dass du, wie du sagst, fragst, ob das hilft, wenn du darin verweilst. Und das ist der Fall. In jedem Fall ist das der Fall. Jede Energie, die auftaucht, ist eine Form von, wenn es nicht eine Schönheit ist, von Heilungspotenzial, verdrängter Gefühle.
Gisela schreibt, zu jedem Thema kommt in mir Vergangenheit hoch, das aber erst seit einigen Tagen intensiver als sonst. Schau mir das nur an und lasse es dann gehen.
Ja. Es gibt ja kein Thema und nichts, was auf der Ebene von bewusstem Wahrnehmen und Wahrnehmen im Sinne von, man beschäftigt sich mit dem dann auch, was da aufgetaucht ist, gibt ja nichts, was nicht aus der Vergangenheit kommt. Also alles, was das Ich betrifft, alles, was zu der Idee von Denken gehört, ist alles Vergangenheit. So, und von daher ist es gut, man lässt die Finger davon und im besten Falle denkt nicht, beziehungsweise weiß bewusst, okay, ich denke gar nicht, also versuche ich es auch gar nicht. Und praktisch einfach in sich zu ruhen, ist die Lösung dafür, dass dann auch die Themen aus der Vergangenheit nicht immer wieder den Raum bekommen, dass sie auftauchen können. Dabei sind wir ja jetzt auch gerade in Bezug auf das Thema mit Mirko. Ja, das sind Erfahrungen aus der Vergangenheit und es ist häufig so, dass sie dann so lange zurückliegen, dass man den Zusammenhang dazu nicht findet, dass man also nicht weiß, wo kommt das denn her? Es taucht in mir auf, aber was ist denn die Ursache? Da stehen wir ja gerade, ja. So, und es ist gut, wenn gesehen wird, die Sachen kommen hoch aus der Vergangenheit, so wie du sagst, und schaust es dir an und lässt es gehen, beziehungsweise schau dir an, dass das Anschauen passiert und dass das Gehenlassen passiert. Und dann ist Ruhe, ist das, was sieht, ist in Ruhe.
Laria schreibt, danke. Wenn man das, was ist, mit Tiefschlaf vergleicht, gibt es ja auch kein Bemerken von etwas. Alles geschieht einfach ohne Anwesenden. Wird zunächst gar nicht bemerkt, dass da niemand mehr ist?
Nein, da müsste dann jemand sein, der bemerkt, dass da niemand ist. Also das wird nicht bemerkt, dass da niemand mehr ist, aber es ist so, dass da praktisch es so aussieht, als wäre da niemand, weil es das, was da ja ein der scheinbare Niemand ist, ist ja das Ich, das sogenannte, und das ist ja nicht weg, sondern das ist nur im Hintergrund. Wenn es weg wäre, wäre ja einmal einschlafen, anschließend erwachen. Das haben wir ja leider nicht. Dann gäbe es überhaupt nicht die Notwendigkeit, sich zu erkennen, weil wir dann keine Chance hätten, eine Persönlichkeit zu sein oder zu denken, dass wir eine sind. Ja, alles geschieht einfach die ganze Zeit, nicht nur im Tiefschlaf. Der Tiefschlaf ist ja nur ein Hinweis darauf, eine Möglichkeit zu sehen, okay, wir sind ja auch, aber nicht als das, was wir uns als im Wachzustand zu sein vorstellen, sondern wir sind auch im Tiefschlaf, weil sonst wären wir ja tot. Also würde bedeuten, einmal im Tiefschlaf, entweder Verwirklichung oder gleich sterben, weil wir dann nicht mehr sind. Das ist ja nicht so. Wir sind nur nicht als das anwesend, was man als einschränkende Ich-Qualität für sich denkt. Das nicht. Also ist eine Anwesenheit da, eine Qualität, die sieht, was ist, das gesehen wird. Da ist kein Denken. Du sagst, da ist kein Bemerken von etwas. Also es sind keine Objekte da, die auftauchen könnten und die wieder eine Ich-Identität hervorholen würden, wenn das so wäre. Aber es gibt keine Objekte und niemanden, der die Objekte sieht. Also es wird aber gesehen, in Anführungsstrichen sehen, es ist ja kein optisches Sehen, dass eben kein Ich im Vordergrund im Tiefschlaf aktiv ist. Und dass es eine Qualität gibt, die registriert, was ist. Aber das, was ist, ist kein Jemand. Kann man nicht oft genug wiederholen oder betonen.
Jeanette schreibt, die Annahme, dass es ist, wie es ist, bringt so viel Leichtigkeit. Auch fügen sich viele Dinge von selbst.
Ja, allerdings fügen sich alle Dinge von selbst. Alles fügt sich von selbst. Das ist nichts, was du irgendwie dazu beiträgst oder beitragen könntest. So ist auch die Annahme, also es so anzunehmen, wie es ist, nicht deine, sondern sie geschieht einfach nur.
Sahid schreibt, meine Nachbarn machen oft Musik über mir. In mir löst es Wut, Angst und Kontrollverlust aus. Kann es sein, dass diese Situation so ist, um diese Gefühle hervorzuholen, damit ich sie fühlen kann? Und ich will diese Gefühle nicht fühlen und habe Widerstand gegen meine Gefühle und meine Nachbarn.
Na, es wird etwas sein, was mehr in Richtung Ohnmacht geht, dass du das Gefühl hast, das Leben ist ein feindliches Umfeld für dich, sodass man dich dominiert. Also das ist das Gefühl von, du bist ein Opfer und diese Situation, die da jetzt ist, macht, so wie du richtig gesehen hast, dir bewusst, das, was das in dir ist, was es auslöst und was der Grund dafür ist. So sieht's aus. Du kannst diese Situation gut dafür nutzen, um diese Gefühle hervorzuholen und dann musst du schauen, ob du dann dich dem weiter aussetzen willst oder ob du dann nicht die Entscheidung triffst, da auszuziehen. Also das macht aber erst Sinn, wenn du das in dir geklärt hast, wenn das Thema aufgelöst ist. Und dann ist natürlich die Frage, inwieweit es dir möglich ist oder du es schon versucht hast oder eben noch nicht, mit den Nachbarn in Kontakt zu gehen und sie zu bitten, dass sie das doch in einer Weise machen können, dass du auch überleben kannst und oder zu gewissen Zeiten, dass ihr euch da in irgendeiner Form abspricht. Wäre vielleicht auch eine Lösung. dass es darum geht, dass du für dich einstehst und dich nicht als Opfer nur siehst, sondern als eine Möglichkeit, die Dinge, die dir nicht passen, die dir nicht gefallen, die für dich nicht stimmen, zu ändern.
Alexandra schreibt, ist es nicht auch ein klares Nein zum Ego? Was geschieht jetzt mit seiner Seele?
Es ist ein klares Nein dazu, wie Leben sich ausdrückt, und es ist auch ein klares Nein zu der Idee, jemand zu sein, die ja auch der Beginn von Leid ist. Also insofern stimmt das. Es ist ein klares Nein zum Ego. Und was geschieht jetzt mit seiner Seele? Naja, nichts. Es gab sie vorher nicht und danach wird es dann auch schwer, wenn das vorher nicht da war, dass anschließend dann irgendwas damit geschieht. Das, was dein Bruder ist, ist Leben selbst. Es ändert sich an dem Sterben der Form nichts darin, dass dein Bruder das ist, was du bist und was alle Anwesenden hier auch sind, als eines. Es gibt nur ein eines und das ist er. Und darüber hinaus gibt es keine individualisierte Seele, die man wirklich ist. Das wäre wieder eine Abspaltung von dieser Wahrheit, die man ist. Also dein Bruder ist diese Wahrheit, diese Qualität selbst, und die braucht eigentlich nicht ein Leben normalerweise. Und sie braucht auch kein Leben nach dem Tod.
Olaf schreibt, kann man das wissen?
Naja, wurde ja jetzt gerade gesagt, was zu sagen gab dazu.
Mukunda schreibt, nein, keine Erklärung. Es stellt sich bei besagter Frage eine Art kalte, leblose Beobachterposition ein.
Bei besagter Frage, wie jetzt genau, wer bin ich ist oder war. Ja, da bist du zu sehr noch damit beschäftigt, dass du eine Vorstellung hast, wie das Resultat sein sollte, wenn du dir diese Frage, wer bin ich, stellst. Denn das Resultat ist keine kalte, leblose Beobachterposition, aber das ist natürlich ein neutrales Sehen, aber auch da ist ganz viel Freude und Leben selbst, Lebendigkeit. Aber es ist natürlich, wenn Ideen da sind, wie das anders aussehen sollte, eine Ablehnung gegen das Neutrale. Das heißt, du müsstest das mehr erkunden und nicht zurückschrecken, nachdem du die Frage stellst, und in ihr ruhen, denn wenn du diese Frage stellst, wer bin ich, zeigt sich auch diese Antwort. Sie zeigt sich als das, was du bist. Und dafür geöffnet zu sein, bedarf es eben dieser unverstellten Haltung, offen zu sein für das, was auftaucht und als was es eben für dich auftaucht. Denn das würde ja bedeuten, wenn das wahr wäre, dass das Resultat der Frage, wer bin ich, oder das Resultat von dem Versuch, sich zu kennen, oder überhaupt auch die Erkenntnis von sich selbst, darin mündet, dass man eine kalte, leblose Qualität ist. Dafür engagiert sich kein Mensch, wenn das Abbild von Freiheit sein soll.
Mirko schreibt, so jetzt werde ich wütend. Meine Mutter hat immer so Spiri-Zeugs gepredigt, es selber jedoch nicht gelebt. Zumindest.
Genau, haben wir doch ins Schwarze getroffen. War die Mutter.
Genau, zumindest meiner Ansicht nach. Das hat mich damals schon richtig wütend gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass sie überhaupt nicht anwesend war und ich nicht gesehen wurde.
Ja.
Freut mich, dass ich das mal verschriftlichen konnte.
Ja, haben wir es doch, Mirko. Gut, super. Also Kompliment, bist dran geblieben. Und dass es jetzt in dir so hochkommt und du das so ausdrückst, ist der Grund dafür, dass du nach dem Gefühl gehst oder nach der Erfahrung gehst. Naja, also das ist sowieso Quatsch, was da kommt. Und daher noch zu fragen, was kommt denn da dann raus? Da kommt sowieso wieder nur Quatsch raus oder nichts, was man brauchen kann. Und das Einzige, was dann passiert, ich werde wütend. So, und was die Anklage von dir ist, ist, dass sie nicht anwesend war und du nicht gesehen wurdest. Also das ist das Hauptding hinter dem. Das ist das Hauptding, dass man dich nicht gewürdigt hat als derjenige, der du bist und dass man damit dann auch deine Fragen und dein Sein nicht ernst genommen hat. Das wird jetzt äußerst deutlich. Super, also toll. Besser kann es nicht kommen.
Ilona schreibt, wie kann ich lernen zu vertrauen, dass alles zur rechten Zeit geschieht? Ich glaube, dass es so ist. Zweifle dann aber immer wieder, was mich dann in zwanghaftes Denken verwickelt und mich blockiert.
Das ist ganz einfach. Sei, was du bist. Glaube dem, was in dir auftaucht, nicht. Und damit wirst du dann sehen, wie sehr diese Qualität, auf die du dich besinnst oder in der du dann ruhst, für dich sorgt. Tut sie natürlich nicht wirklich, aber die Empfindung ist dann, die Erfahrung ist dann, wenn du dich dem widmest, was du wirklich bist. Ist es ja nur dann möglich, wenn du dem vertraust. Also vertraue erstmal dieser Qualität und nicht irgendeinem Menschen, womit du möglicherweise Probleme haben könntest, sondern dem, was scheinbar abstrakt ist, aber das Leben selbst, dem zu vertrauen, indem du dich dem widmest. Und alles andere siehst du dann. Du siehst dann, dass alles andere eigentlich, wie auch das, einfach nur geschieht und du dich da nicht einmischen musst. So, und gib den Zweifeln keinen Raum, sondern erforsche es, ob es so ist. Das ist ein Riesenunterschied, ob du von vornherein denkst, naja, das wird nicht klappen. Und natürlich werden die Dinge nicht klappen, wenn du gleich ein Argument dagegen hast. Sondern erforsche das, wie es ist, wenn du dich auf deine wahre Natur besinnst und in der immer wieder ruhst, in der ruhst und ruhst und siehst, welche Qualität das ist, die sich dir dann darüber schon mitteilt. Und alles andere kommt dann von alleine, musst du dich nicht drum bemühen. Nicht im Mindesten.
Olaf schreibt, um wirklich leben zu können, muss man wohl sterben, bevor man stirbt. Völlige Hingabe ist der Schlüssel dorthin. Dazu gehört neben Mut auch Vertrauen ins Leben selbst.
Nur es ist so, dass du nicht sterben wollen wirst, sondern das ist etwas, was du nicht bestimmen kannst. Völlige Hingabe ist der Schlüssel dorthin. Das ist aber eine Qualität, die nicht möglich ist, weil ein Ich sich nicht hingibt, weil es prinzipiell darauf beharrt, dass es ein Ich ist und ein Ich bleiben will und alles tut, um nicht zu sterben. Das ist die Hauptbeschäftigung eines sogenannten persönlichen Ichs. Also prinzipiell wäre Hingabe der Schlüssel dorthin, aber was ist Hingabe? Hingabe ist, sich ganz hinzugeben, heißt alles von sich selbst als die Idee, die man ist, und alle Anhaftungen nicht mehr zu bedienen, und zwar sofort. Das ist Hingabe. Wer kann das machen? Niemand. Es ist etwas, was geschieht. Und was geschieht, wenn du nicht denkst und keinerlei Anstrengung unternimmst, also absolut still bist? Das ist schon die Hingabe selbst und in der erkennst du dich. Also stimmt das, dass die Hingabe der Schlüssel dorthin ist? Nur es ist etwas, was du nicht machen kannst, sondern was selbstverständlich ist. Dasselbe betrifft Mut und Vertrauen ins Leben selbst. Auch das hat kein Ich, sondern je weniger Ich ist, also je mehr es der wahren Identität in dir selbst den Raum abka also den Raum Also no, nochmal, je mehr diese wahre Identität die treibende Qualität ist oder die wesentliche Qualität in dir, umso weniger ist ein sogenanntes Ich nicht mutig oder ängstlich und zweifelnd. So, in dem Moment, wo diese wahre Identität überhand nimmt, hört diese Ich-Identität auf, sich gegen das Leben zu stellen, sagen wir es mal so. Und dann erscheint es so, als hätte sie Mut und auch Vertrauen. Es ist aber nicht so, sondern das sind Ausdrucksformen, die dann ganz selbstverständlich passieren, weil eben das Ich nicht mehr ist oder weniger ist, weniger im Vordergrund steht. So, also du musst aufpassen, Olaf, dass du dem Ich nicht in deinen Erkenntnissen, die ja gut sind, nicht eine Rolle zuweist, dass sie Täterin ist. Also dass dieses Ich Täter ist oder bestimmt was passiert. Das ist ja nicht der Fall. Damit wird, wenn Freiheit ansteht, geschehen, aber nicht, weil das Ich sie will, sondern weil ihr dieser Wille oder dieser Wunsch aufgedrängt wird.
Yamuna schreibt, hallo Muni, die Frage via Mail heute hatte nichts zu tun mit Satsang, sondern mit Reden über dies und das im täglichen Leben. Ist gerade wichtig, das hier einzufügen. Liebe Grüße.
Ja, ich weiß jetzt den genauen Wortlaut deiner Frage nicht mehr, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, sie zu beantworten. Ja, gestehe dir zu, dass du nicht mit jedem über dies und das, also das alltägliche Leben, reden musst, sondern dass du das von dir weisen kannst oder eben auch dann, wenn du siehst, dass Menschen nur über oberflächliche Dinge mit dir sprechen wollen und das du nicht willst, du das Recht hast zu sagen, das will ich nicht, entweder sagst du es ihnen oder es wird sich so ergeben, dass der Kontakt dann nicht mehr weiter bestehen kann. Und das ist natürlich in der Regel der Fall, je mehr man mit Satsang zu tun hat, dass man sieht, dass es gut ist, sich nicht in irgendwelchen überflüssigen Settings wiederzufinden, die dir die Energie rauben, sondern in Begegnungen, die dich energetisch und auch was das Gemüt angeht, unterstützen.
Gisela schreibt, vor einiger Zeit konnte ich bei der Gartenpflege für einen Moment die vollkommene Schönheit der Natur sehen. Sprachloses Staunen.
Ja. Und damit hast du dann einen Blick gehabt in Richtung deiner wahren Identität. Deswegen erweist sich das als Schönheit. Immer wenn, was auch immer wir sehen und wir denken, das ist das, was wir sehen, ist das, was schön ist, es ist immer das, was dahinter ist, das ist, was du wirklich bist. Das heißt, kommst du mit Schönheit in Kontakt, kommst du mit dir in Kontakt.
Sahid schreibt, danke. Die Nachbarn sind sehr lieb und wir haben uns auch geeinigt. Allerdings habe ich diese Gefühle immer noch. Du hast recht. Ich nehme das Leben als feindlich wahr. Was kann ich tun?
Naja, widme dich deiner wahren Identität und das ist das wahre Leben und dann wirst du sehen, dass das dir nicht feindlich gesinnt ist und dann wirst du auch Mittel und Wege finden, für dich einzustehen und auch mit Situationen besser zurechtkommen, die dich sonst in Not gebracht haben.
Magst du das selbst lesen? Ich verstehe es irgendwie gar nicht, was Jeremy schreibt.
Ja, kann ich schon. Willst du es trotzdem vorlesen? Oder soll ich es auch vorlesen?
Kannst du gerne vorlesen.
Kannst du gerne. Also, hallo Jeremy. Chumpila. Kann ich als menschliches Individuum handeln oder werde ich gehandelt vom großen Ganzen, welches tiefer liegt, und kann mich ganz in Vertrauen hingeben und mit dem Wissen, dass alles, was ich erfahre, genau so ist, wie es sein soll und auch alles geschehen wird, wie es sein soll. Also in relativer Form auf der Welt meiner Erfahrung, Beruf zum Beispiel. So, es erscheint so, für den, der denkt, dass er ein menschliches Individuum ist, dass Handlung durch Es passiert, dieses Individuum. Und dass diese Bestimmungen, was man ausdrückt, auch durch ein menschliches Individuum geschehen. Aber es ist so, wie du schreibst, oder werde ich gehandelt? Ja, es ist so, dass diese Impulse in dir auftauchen, aber niemand ist, der dies selber generiert. So, und es ist nicht vom großen Ganzen, welches tiefer liegt. Das große Ganze ist das, was wir wirklich sind. Und das durchdringt natürlich alles, ja. Aber das macht nichts. Das gibt dir nicht irgendwelche Verhaltensweisen ein oder Ideen ein, was du tun und was du lassen solltest. Das ist in sich, mit sich selbst und nicht irgendwie orientiert zu irgendwas oder irgendeiner Idee, dass dieser Ausdruck in dieser Welt anders sein sollte oder Unterstützung bekommt. Aber es ist so, dass dieser Ausdruck, welcher auch immer man ist, je mehr man sich seiner wahren Identität widmet, einem aufzeigt, dass man dann unterstützt ist auf allen Ebenen, auch auf der Ebene der Erfahrungswelt, also von der du auch sprichst. Nichts ist so, wie es sein soll, weil es gibt keine Bestimmung, wie es sein soll. Es gibt niemanden, der das bestimmt. Also das ist nicht nur so, dass du nichts bestimmst, was sich durch dich ausdrückt, sondern im ganzen Universum geschieht nichts, was irgendjemand bestimmt, wie es sich ausdrücken soll. Das heißt, es gibt nichts, was so sein soll, aber alles, was ist, kann nicht anders sein, als es ist. Ich hoffe, du kannst es irgendwie nachvollziehen. Alles, was ist, kann nicht anders sein, als es ist. Aber da bestimmt niemand, dass es genauso sein soll. Aber du kannst dir denken, dass aufgrund von Erfahrungen, die du gemacht hast oder die in der Welt stattgefunden haben, alles ein Zusammenspiel von Energie ist, das dann zu den nächsten Erfahrungen führt, die zwangsläufig dann so aussehen, wie sie aussehen. Aber nichts soll sein, so wie es ist. Das ist menschliches Denken, dass man das denkt. Ist aber nicht so. Gut.
Ja, Mukunda schreibt, vermutlich sind bei der Frage Erwartungen im Spiel und die Energie ist sehr kopfbetont und auch die Antwort. Wie kann mehr Offenheit für die Antwort geschehen ohne Erwartungen?
Na, indem du dich dem hier widmest, dass du das in Frage gestellt hast oder die Frage dazu gestellt hast und jetzt siehst, dass es wohl so ist, dass Erwartungen im Spiel sein könnten. Und dass die Idee einer Antwort da ist, die aber niemals auf der Idee einer mentalen Qualität kommen kann oder sein kann. Es ist ja nichts Mentales, was wir sind. Es ist ja jenseits von mental und von Gefühl und von jeglichen Sinnen, die irgendwas davon wahrnehmen könnten. Sondern es ist einfach so, anders kann man es eigentlich gar nicht sagen. Und da hat der Kopf nichts verloren, denn er kann den Zugang dazu nicht finden. Daher ist es wichtig, dass man den Kopf hinter sich lässt. Also denken, durchschaut, inwieweit man wirklich der Ansicht sein muss, dass man denkt. Denn wenn man genau schaut, ob man wirklich denkt, dann wird man erkennen, dass man nicht denkt. Niemals jemals gedacht hat und alle anderen auch nicht. So, und wie kann mehr Offenheit für die Antwort geschehen? Naja, indem du dir nichts vorstellst, also dir die Frage stellst und dann am besten im Sitzen, in Stille einfach schaust, was dann ist. Und wenn nichts auftaucht, ist es das Beste von dem, was passieren kann. Wenn nichts auftaucht. Und dann erforsche dieses Nichts. Und kannst du dich fragen, wer sieht dieses Nichts? Und dann schau, wo du da landest. Also auf diese Weise nimmst du dem Kopf die Führungsposition. Nimmst ihm die Möglichkeit, dass es nicht zu einer stimmigen Wirkung kommen kann, die es aber hat, wenn man die Frage stellt, wer bin ich?
HB schreibt, je mehr Liebe und Freude wahrgenommen wird, umso mehr wird gesehen, was so passiert. Kannst du das bestätigen?
Ja, es ist ja nur möglich, dass mehr Liebe und Freude ist, wenn da eine größere Öffnung geschieht. Und in der Öffnung ist dann auch zwangsläufig mehr Bewusstheit. Das heißt, man transzendiert in seiner Perspektive dann die Persönlichkeit. Und Persönlichkeit ist ja eher weniger Liebe und Freude.
Minute 001 schreibt, mein Gott, wie unerträglich simpel eigentlich alles ist.
Wie eigentlich nur alleine erträglich es einfach ist und einfach sein muss, um es wirklich schätzen zu können. Also alles, was komplex ist, kompliziert ist, ist nicht das, was mit uns etwas zu tun hat, sondern nur das Einfache. Von daher ist es essentiell, dass es einfach ist, weil jeder dazu dann praktisch diesen Zugang hat. Also es ist nicht getrennt ist von irgendjemandem. Und wie einfacher kann es denn sein, als jemand zu sagen, du bist das schon. So, dann fallen alle Maßnahmen weg, zu versuchen, das zu sein oder nicht mehr das zu sein, was man nicht ist, also als diese Persönlichkeit.
Olaf schreibt, vielen lieben Dank und einen schönen Abend. Alles Liebe und alles Gute.
Ja, danke gleichfalls.
Und Minute 001. Alles kann nicht anders sein, als es ist. Astronomen werden entspannt feiern und weiter forschen.
Ja, ist ja auch nicht verkehrt. Warum sollen sie nicht weiter forschen? Wenn sie sehen, dass es auch, egal was sie herausfinden werden, doch immer so ist, dass alles nicht anders sein kann, als es ist. Ja. Warum nicht? Irgendwas muss man ja tun. Man kann natürlich versuchen, so oft wie möglich in Meditation zu sein, aber zwischendurch ist es auch ganz okay, mal was anderes zu machen, ohne die Meditation oder die Stille zu verlassen.
Matthias schreibt, kein Ich, kein Problem.
Ja.
Und Heike schreibt, danke für dein Sein.
Ja, danke auch für dein Sein. Es gibt ja kein eigenes Sein zum Glück. Sonst wäre es ja wieder kompliziert. Wir wollen es ja nicht wieder komplizierter machen, als es ist.
Genau. Jeremy schreibt auch noch Danke. Heike schreibt typisch eine Muni-Antwort.
Welche?
Mukunda schreibt, sehen wird hier auch gleich dem Kopf zugeordnet.
Ja, wenn es Wahrnehmen ist. Sehen ist aus meiner Sicht ein Begriff, den man gut dafür verwenden kann, dass man wirklich nur sieht und nicht das versucht zu manipulieren oder zu verändern, was gesehen wird, oder den eigenen Erwartungen anzupassen. Daher unterscheide ich zwischen Sehen, dem einfachen Registrieren, was ist, und dem Wahrnehmen. Wahrnehmen heißt, man nimmt etwas für wahr, aufgrund der Eigenschaften, die man selber ausdrückt, und denkt dann, dass es wirklich so ist, aber eigentlich in Wirklichkeit nicht so ist. Insofern würde ich Wahrnehmen auch mit dem Kopf oder dem Verstand sozusagen gleichsetzen.
Minute 001. Astronomen erscheinen mir oft völlig verzweifelt. Ich weiß nicht, ob da weltweit steht, weil da ein Herzchen dabei ist.
Das steht weltweit, ja.
Weltweit, und Party ist angesagt.
Naja, ich glaube, das ist eine ziemliche Interpretation. Und die Astronomen haben ja doch viele Dinge, an die sie sich halten und glauben können. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass sie ständig verzweifelt sind, sondern sie haben Erklärungsmuster und die Hoffnung, dass es im Kosmos sich irgendwann von alleine erklärt oder sie hinter alles kommen. Ja, ich denke eher, die Menschen selbst an sich, die nicht wissen, wer sie sind, sind eher verzweifelt. Und die Astronomen gehören sicher auf der Ebene hier auch dazu. Aber jetzt nicht als jemand, den man besonders hervorheben müsste, in Form dieser völligen Verzweiflung. Ja, lieber feiern, als sich damit auseinanderzusetzen. Es ist besser, sich selbst zu feiern. Also das, was man wirklich ist, ist die größte Feier. Alles andere sind schlaffe Partys. Aber die größte Feier ist die, sich selbst zu kennen und das zu leben. Ja, ich glaube, ja, vielen Dank, Bela, für die große Unterstützung. Es ist schon toll, das nicht selbst vorlesen zu müssen. Guck zwischendurch mal nach, wenn irgendwas nicht klar ist, aber ansonsten kann ich mich auf dich verlassen, das ist prima. Ja, also vielen Dank dafür und auch drück deinen Partner mal, drück den Mirko mal. Ich glaube, das Paare kann er gut vertragen. Weil er ist ja auch mit seiner Mutter zusammen. Also du laberst wahrscheinlich auch ziemlich viel spirituelles Zeug. Und von daher ist es wichtig, dass du ihm zwischendurch das Gefühl gibst, dass du ihn auch verstehst und so weiter. Das brauchen ja alle Menschen, dass jemand ihnen sagt, dass sie okay sind, weil ja die Tendenz da ist, sich als nicht gesehen zu betrachten oder zu erfahren, und das ist nicht angenehm, nicht schön. Ja, umgekehrt gilt es wahrscheinlich genauso, von daher ja, liegen wir da sicher richtig. Ja, danke für Live-Chat, danke für die guten Fragen von euch allen und eure Anwesenheit besonders, und ja, wünsche euch eine gute Zeit, und wir werden uns in ein paar Wochen wiedersehen. Alles andere, was wir an Satsang so anbieten, das findet ihr auf der Webseite. Also, scheut euch nicht, da reinzugucken, wird euch nichts passieren. Danke für Satsang. Danke.